Als ich heute Morgen aufgestanden bin, bin ich als erstes zum Fenster, habe rausgeschaut, um zu schauen, ob wir perfekte Weihnachten haben oder nicht. Oder wir Schweizer, bei uns ist ja so scheint es mir jedenfalls, wenn ich SRF lese oder 20 Minuten, wir brauchen für perfekte Weihnachten Schnee. Und ich kann euch sagen, wir haben heute hier so halb perfekte Weihnachten. Gestern Abend erlebte ich einen Gottesdienst in Rheinfeld und die hatten gar keine perfekten Weihnachten dort Richtung Basel. Wir haben so halb perfekte Weihnachten. Bei uns hat es ein bisschen Schnee. Ja, Schnee ist uns so wichtig, es gibt sogar eine Webseite. Meteo Schweiz hat mal gezeigt, wann wir weiße Weihnachten hatten. Bern, Zollikofen hier oder Zürich gibt es auch anzuschauen oder Basel. Aarau finden sie zu wenig wichtig. Aber es ist bestimmt genau gleich so. Man sieht da, seit ich geboren bin, gab es nicht so oft weiße Weihnachten und vorher auch nicht. Übrigens habe ich sogar gelesen, dass man vor 100 Jahren schon beklagt hat, wieder keine weißen Weihnachten zu haben. Es ist immer das Gleiche. Weihnachten muss perfekt sein, oder so? So unser Verständnis, so wunderbares Fest voller Freude, Licht, Hoffnung, Liebe, Friede. Oh, ich als Kind, ich liebte Weihnachten. Oder da Adventszeit, wann kommt endlich die große Bescherung? Und was bekomme ich? Geburtstag ist ja schon sehr toll und Weihnachten so das zweite Mal Geschenke feiern. Meine Eltern haben das super gemacht. Sie haben mir im Sommer den Geburtstag geschenkt und in Weihnachten hatte ich dann noch einmal. Heute ist es ein bisschen anders, so die Stimmung. Wenn man vor allem beschenkt und nicht mehr so beschenkt wird. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich hätte gerne noch so ein paar Tage bis Weihnachten so gefühlt. Bin noch gar nicht so richtig da. Ja, perfekte Weihnachten. Weihnachten soll perfekt sein. Schön, harmonisch, weiß. Weihnachten, wunderbares Fest. Und dann lesen wir die Bibel und wir sehen, das war alles andere als perfekt. Da wird eine Frau schwanger, nicht von ihrem Mann, Skandal. Dann gibt es eine Volkszählung und die hochschwangere Frau muss kilometerweit wandern und dann hat sie nicht mal einen Platz, wo sie hausen können und die Geburt dann in einem Stall und dann das Babybett, eine Krippe, alles andere als perfekt. Und wenn wir jetzt die Geschichte noch weiterlesen, so kurz nach Weihnachten, sehen wir, es bleibt nicht perfekt. Ich lese mit euch den Text, den ihr gerne mit aufschlagen dürft, aus Matthäus 2, ab Vers 13. Da steht: Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Wir haben den ersten Teil dieser Geschichte gehört am letzten Sonntag. Da kamen Magoi, Weise aus dem Morgenland, aus dem Land im Osten, und sie wollten den König anbeten. Sie sind gelandet im Palast in Jerusalem bei Herodes, und Herodes hat sie dann belogen, gesagt, komm zurück, ich will diesen König auch anbeten. Die Magoi haben das dann nicht mehr gemacht, kamen in einen Traum und dann gingen sie direkt wieder nach Hause. Und jetzt lesen wir da, und als sie aber hinweggezogen waren, da erscheint dem Josef wieder ein Engel im Traum. Das zweite von vier Mal, wo der Josef eine Engelserscheinung im Traum hat. Und der Engel, der sagt ihm hier, flieh nach Ägypten. Ägypten war ein wunderbares Fluchtziel, denn die hatten auch Spannungen mit Herodes. War nur etwa 100 Kilometer Luftlinie entfernt, super, dorthin zu fliehen. Bleib dort, bis ich es dir sage. Aber wenn Gott etwas sagt, ist es nicht immer sehr genau. Oder so, er sagt mal, mach das, ich sage es dann schon wieder, mach mal. So wichtig, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dass wir auch bereit sind zu tun, was Gott uns sagt. Und Josef gehorchte. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht. Josef übernimmt Verantwortung für sich, für seine Frau, für seine Kinder. So, das Verhältnis von Mann und Frau ist ja seit dem Sündenfall recht spannungsvoll. Merkt man manchmal auch in der Ehe, der Familie, Spannungen. Ich spüre es manchmal auch in der Gemeinde, die Spannung so, wie müssen wir jetzt die Bibel lesen, egalitär oder komplementär oder so. Ich habe festgestellt, die größere Herausforderung heute sind nicht mehr Männer, die ihre Frauen unterdrücken. Gab's und gibt vielleicht auch noch. Die größere Herausforderung sind Männer, die gar keine Verantwortung übernehmen. Die einfach passiv sind. Denken, ja, wird ja alles gut geschaut. Hier sehen wir Josef, einen Mann, der übernimmt Verantwortung für sich, seine Frau, seine Familie. Das entschiedene Handeln hier von Josef kann uns Männern auch mal zur Anfrage werden. Übernehme ich Verantwortung für mich, für mein geistliches Leben, für meine Frau und ihr geistliches Leben, für meine Familie und ihr geistliches Leben? Übernehme ich Verantwortung für mich, für meine Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft? Liebe Männer, übernimmst du Verantwortung? Und jetzt, liebe Frauen, das habe ich jetzt euren Männern gesagt. Oder? Für euch steht auch etwas in der Bibel. Für uns Männer, Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir lesen es gerne für den anderen. Übernehmt Verantwortung. Zur Entlastung hier noch. Wir müssen nicht die Verantwortung fürs Leben unserer Kinder übernehmen. Das macht Gott. Finde ich noch schön hier im Text. Gott übernimmt selbst Verantwortung fürs Leben, indem er führt. Unsere Aufgabe als Vater, als Mutter ist, zu lieben, entschieden zu handeln und zu vertrauen. Das Leben unserer Kinder ist in der Hand Gottes. So, also waren dann die Josef, Maria und Jesus da in Ägypten, und zwar bis zum Tod von Herodes. Das war gar nicht so lange. Herodes starb ja 4 vor Christus. Ich habe gehört, das hat letzten Sonntag noch ein bisschen Diskussionen gegeben nach dem Gottesdienst. Was? Herodes starb 4 vor Christus? Ja, also wenn ihr regelmäßig bei uns die Weihnachtsgottesdienste besucht habt, mit allen Quizzen, die wir hier schon hatten, dann war das für euch bestimmt keine Überraschung, dass Jesus vor Christus geboren ist. Ungefähr 7, 6, 5 vor Christus ist Jesus geboren. Ja, warum wohl? Ja, es gab damals keinen Kalender. Man wusste nicht, jetzt ist 50 vor Christus. Ganz Gallien ist besetzt und so. Das war viele Jahre später, als man dann zurückgerechnet hat. Und dann gab es halt einen Rechenfehler. Ja, dumm gelaufen. Seither wissen wir halt, Jesus ist vor Christus geboren. Ja, nicht so schlimm. Jedenfalls war Jesus da nur ganz kurz in Ägypten. Aber er war doch für eine kurze Zeit Flüchtling. Jesus hat die Erfahrung gemacht eines Flüchtlings. War unterwegs, nicht zu Hause. Viele Menschen sind auch aktuell auf der Flucht. Die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, sind von Mitte 2024, da waren 120 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 120 Millionen Menschen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Unglaublich. Wir wissen auch aus persönlichen Begegnungen mit Menschen, die zu uns geflüchtet sind, dass das oft ganz, ganz heftige, traumatische Erfahrungen sind, die man da macht auf der Flucht. Etwas, was fürs Leben prägt auch. Jesus hat auch Erfahrungen gemacht als Flüchtling. Wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, dürfen wir auch immer wieder dankbar sein, wie gut es uns geht. Aber wisst ihr, auch Menschen, die ein Dach über dem Kopf haben, kennen so die Erfahrung, irgendwie nicht so ganz zu Hause zu sein. Heimatlos zu sein. Sich heimatlos zu fühlen. Rastlos, ruhelos. Wir Menschen, wir haben alle eine Sehnsucht nach Ruhe, nach Harmonie, nach Geborgenheit, nach Heimat. Und diese Grundsehnsucht in uns, Heimat, ist etwas, was in vielen Filmen, in vielen Gedichten beschrieben und in vielen Liedern besungen worden ist. Heimat. Goethe, Nietzsche, viele andere haben darüber gedichtet. Heimat ist auch heute noch ein großes Thema. Matthias Horks, ein Trendforscher unserer Tage, er hat mal geschrieben oder gesagt, Heimat ist in der Tat das Schlagwort unserer Tage. Heimat ist in der Tat das Schlagwort unserer Tage. Echte Heimat ist ja eigentlich etwas Ruhiges, Selbstverständliches. Wer Heimat wirklich hat, ist offen gegenüber Fremden. Es gehört ja zum Menschsein, dass wir uns ein Zuhause schaffen wollen. Und diese tiefe Sehnsucht in uns drin, sehnen uns nach einem Ort, wo unser Herz zu Hause ist. Und dieser Ort muss nicht unbedingt äußerlich lokalisierbar sein. Es gibt Menschen, vielleicht auch unter uns, die lieben es umzuziehen und fühlen sich sofort wieder zu Hause. Heimat ist etwas, was viel tiefer geht, als nur eine Wohnung zu haben. Es ist das Gefühl, zu Hause zu sein. Ein Ort zu haben, wo unser Herz zur Ruhe kommt. Jetzt Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte, drückt das wunderbar aus. So diese Spannung zwischen unserer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit, Liebe, Annahme, Heimat und die Realität, wie sie ist. Oder unsere Sehnsucht ist nach Harmonie, nach einem friedvollen Miteinander. Und die Realität ist so ganz anders. Weltweit gibt es so viele Kriege wie wohl noch nie. Es gibt Hungersnöte, es gibt Naturkatastrophen, Krankheit, Tod. Aber diese Realität erleben wir auch im Persönlichen, im engen Miteinander. Da gibt es böse Worte, Hass, Streit. Viele Menschen fühlen sich besonders an Weihnachten echt einsam. Also man sehnt sich so nach dieser Geborgenheit und oft erlebt man es dann in solchen Momenten besonders anders. Es gibt Menschen, die sich gerade auch in der Weihnachtszeit echt einsam fühlen. Vielleicht besonders auch gerade Singles, für die das möglicherweise ganz, ganz schwierig auch ist. Kürzlich von einem Single folgendes Zitat gelesen. Ich fühle mich an keinem anderen Tag der Woche so Single wie am Sonntag. Oder die Familien, man kommt zusammen zum Gottesdienst und dann die Familien gehen nach Hause. Und dann? Und Weihnachten gehört zu den Top 3 Festen im Jahr, die am schlimmsten sind für Singles. Valentinstag, Weihnachten und Silvester. Und so schön, wenn Familien die Türen öffnen und sagen, wir öffnen am Sonntag, wir öffnen an Weihnachten, an Silvester, wir erweitern unsere Familie. Weihnachtsgeschichte, da prallt Sehnsucht und Realität aufeinander. Einerseits der Friedefürst, der gekommen ist, Frieden auf Erden, und andererseits sehen wir hier Flucht, Heimatlosigkeit, Mord. Weihnachtsgeschichte ist eine gute Nachricht, nicht ein Märchen, nicht eine romantische Geschichte. Es war einmal und alles so schön und Krippli und der Esel und so. Nein, die Weihnachtsgeschichte in der Bibel, das ist Realität, das ist kein Märchen. Ein Märchen sagt uns, und das ist die Moral von der Geschichte. Mach das und das und dann kommt es gut in deinem Leben. Die Weihnachtsgeschichte in der Bibel ist Evangelium, gute Nachricht. Da wird uns gesagt, was passiert ist, nicht was ich tun muss. Evangelium ist die gute Botschaft, nicht ein guter Ratschlag. Die gute Botschaft von dem, was getan wurde für uns. Eine Moral sagt, ihr macht das und es kommt gut. Das Evangelium sagt, er hat es getan und es kommt gut. Das Evangelium ist die gute Botschaft von dem, was Gott getan hat, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Wir Menschen, wir haben das Paradies verloren. Durch den Sündenfall, Heimat verloren. Und seither versuchen wir, hier Heimat zu schaffen. Gutes Gemeinwesen. Und ich bin ja sehr dankbar für unser Gemeinwesen hier in der Schweiz. Also ich finde das im Vergleich zu anderen Gemeinwesen recht gut. Versuchen da Heimat zu schaffen, aber wir spüren trotzdem, irgendwie gelingt uns das doch nicht so ganz mit dieser Heimat. Als Mensch findet man in dieser Welt nie die letzte Heimat. Die Bibel ist die große Geschichte von dem Gott, der Heimat schaffen will, uns zur Ruhe führen will. Und die Heimat, die wir hier erleben, ist immer nur die vorletzte. Oder selbst als Christen müssen wir doch zugeben, was wir hier erleben, ist nur das Vorletzte. Auch wir spüren diese Spannungen, diese Sehnsucht nach Ruhe, nach dem Shalom. Die Bibel beschreibt unser Leben, der Bibel zwar nicht als Flüchtlinge, aber als Pilger, die wir unterwegs sind, nach Hause. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gott ist gekommen in diese Welt, um uns Heimat zu bringen. Oder uns in die Heimat zu bringen. Shalom. Frieden auf Erden. Denk hier an eine Frau. Sie hat ihre Sehnsucht versucht zu stillen bei Männern. Immer wieder hatte sie einen Mann und gedacht, und jetzt habe ich die Erfüllung meines Lebens. Dann wieder die Scheidung. Dann der nächste Mann, jetzt werde ich erfüllt. Dann wieder die Scheidung. Sie hatte 5 Männer. Und dann begegnet sie Jesus. Die Geschichte aus Johannes 4. War eine Geschichte, die bis heute immer wieder erlebt wird. Wir Menschen, wir suchen unsere Sehnsucht zu stillen. Suchen das, weiß nicht, ich nicht wo, überall. Und merken, und genau da, wo ich gedacht habe, jetzt wird mein Herz ruhig, genau da wird es unruhig. Dann finden wir Jesus und er führt uns zur Ruhe. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass wir Menschen Heimat finden können. Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Und wie geschieht das? Durch Umkehrung. Das Evangelium ist die Botschaft der Umkehrung. Die Umkehrung bewirkt. Das Evangelium ist die Botschaft der Umkehrung. Gott wird Mensch. Der König wird zum Diener. Er, der reich wurde, wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott hat die Heimat verlassen, um uns Heimat zu bringen. Er hat den Himmel verlassen, um uns den Himmel zu bringen. Das ist die Art, wie Gott handelt, durch Umkehrung. Gottes Reich ist ganz anders wie das irdische Reich. Das wird in Matthäus 2 sehr, sehr deutlich. Gibt es das Reich von Herodes, das irdische Reich, und dann gibt es das Reich Gottes ab Matthäus 3, wie es beschrieben wird. Da ist einerseits Herodes, er steht fürs irdische Reich, er hat sich die Macht selbst gegeben. Könnt ihr nachlesen, Wikipedia, riesenlanger Beitrag, sehr gut beschrieben. Herodes der Große, er hat um seinen Thron gekämpft. Gott aber hat in Jesus die Macht freiwillig aufgegeben. Nicht um den Thron gekämpft. Herodes hat etwa 3 Jahre um seinen Thron gekämpft. Jesus hat 3 Jahre lang gepredigt, geheilt, gedient. Herodes hat getötet. Seine Frau Marianne, seine Söhne, viele Kinder. Jesus ließ sich töten. Herodes steht fürs irdische Reich und zeigt hier ganz schön, wie dieses irdische Reich funktioniert. Der Herodes zeigt hier typisch menschliches Verhalten. Der König bin ich, haben Sie gesehen, vorletzten Sonntag, oder? Eindrücklich. Der König bin ich. Er, der die Magoi hinters Licht führen wollte, wird hinters Licht geführt. Aber so darf man nicht mit mir umgehen. Kennt ihr diesen Satz vielleicht tief im Innersten? So geht man nicht mit mir um. Und was macht er? Er benutzt alle seine Macht und er hat viel davon. Und er lässt Kinder töten. Ganz Bethlehem, er spannt die geografische und die zeitliche Spanne möglichst so, dass er den neugeborenen König erwischt. Alle Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung, lässt er alle Bübli, alle Jungen töten. Herodes zeigt, wozu Menschen fähig sind. Er ging wortwörtlich über Leichen. Das ist das irdische Reich. Gottes Reich ist so ganz anders. In Gottes Reich gelten andere Prinzipien. Eine Seite umblättern, Matthäus 5, die Seligpreisungen. Glückselig sind die Sanftmütigen. Glückseligen sind die geistlich Armen, glückselig sind die Leidtragenden, glückselig sind die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Friedfertigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Gottes Reich ist ganz anders. In der Welt, da gelten Stärke, Anerkennung, Reichtum, Status. Wir sehen das schon in der Schule. Wo meine Kinder gefragt, wie läuft das so bei euch so? Gibt es auch einen Chef? Ja, wurde mir gesagt, also bei den Buben ist der, aber bei den Mädchen ist sie. Es gibt sogar 2 Chefs, für jede Gruppe einen. Und dann wird gekämpft, bei den Mädchen und bei den Jungs, und weil da nicht immer jeder so zufrieden ist mit dem Chef gerade. Dann gibt es so das typische Rangdynamikmodell nach Schindler, vielleicht kennt ihr das, dass da so ausgeübt wird, so die Alpha gegen die Beta und die Gamma und die Omegas und dann wird so, oder das ist Schule. Aber so läuft das auch bei uns. Oder so. Status, wer hat das Sagen? Wer hat die Anerkennung? Der Mächtige regiert. Bei Jesus gilt das nicht. Wer der Größte sein will, soll der Diener aller werden. Gott stellt sich immer auf die Seite der Unterdrückten. Er ist gegen die, die die Armen bedrücken. Gott erwählt das Arme, das Schwache, das Hilflose. Er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus stellt sich auf die Seite der Schwachen. Das Evangelium stellt alles auf den Kopf. Das wird auch deutlich, wenn wir die folgenden Verse lesen. Das Reich Gottes ist so ganz anders. Oder da sehen wir, im Reich, im irdischen Reich, da sterben Herrscher. Und alle bisherigen Herrscher sind gestorben. Und alle jetzigen Herrscher, und mögen sie noch so heißen, wie sie wollen, werden sterben. Als ich Kind war, haben wir immer wieder ein Lied gesungen, ich glaube, es war von Adonia. Könige kommen, Könige gehen. Doch Gott bleibt König, regiert in Ewigkeit. Das sehen wir hier. Könige kommen und Könige gehen. Kein Satz darüber, wie schlimm Herodes war. Einfach Punkt, fertig und weiter geht's. Geschichte geht weiter. Das Evangelium stellt alles auf den Kopf. Jeder Mächtige ist gestorben, aber Gott führt. Und er führt die Familie, und jetzt kommt das Spannende, er führt sie nach zwei Träumen wiederum, Josef der Träumer so, er führt sie ins galiläische Land nach Nazareth. Gott hat das ganz bewusst entschieden. Mein Sohn Gott kommt aus Nazareth. Geboren in Bethlehem in einer Futterkrippe, aber er wird gelten als einer, der aus Nazareth kommt. Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Fragt Nathanael in Johannes 1. Nazareth, das war für die Menschen in Judäa ein Kaff. Ich weiß nicht, an welches Kaff du jetzt gerade denkst. So. Aber Jerusalem, das war der place to be. Nazareth, das sind die Hinterwäldler aus Galiläa. Na, also von dort kommt man nicht. Wisst ihr, bis heute gibt es Menschen, da sagen wir, nein, also von dort kommt man nicht, wenn man etwas zu sagen haben will bei uns. Von dort kommt man nicht. Jesus kommt genau von dort. Aus Nazareth. Das ist so, wie Gott handelt. Gottes Reich ist so ganz anders wie das irdische Reich. Er kommt aus Nazareth. Gott erwählt das Kleine, das Unscheinbare. Israel. Nicht das mächtige Ägypten, die mächtigen Assyrer, das mächtige babylonische Reich, persische Reich oder römische Reich. Gott erwählt den Jüngeren. Ist euch schon aufgefallen, wie oft der Jüngere gegenüber dem Älteren erwählt wird? Gott erwählt den Abel, nicht den Kain. Den Isaac, nicht den Ismael. Den Jakob, nicht den Esau. Juda, nicht Ruben. Ephraim, nicht Manasse. David, nicht Eliab oder Abinadab. Gott erwählt das Schwache, das Alte, das Ungeliebte, das Unfruchtbare. Sarah, die Alte, nicht Hagar, die Junge. Lea, die weniger Schöne, nicht Rahel, die Geliebte. Rebekka, Hannah, Simsons Mutter, Elisabeth, unfruchtbare, als minderwertig geltende Frauen. Immer und immer wieder sagt Gott, ich wähle Nazareth, nicht Jerusalem. Ich wähle das Mädchen, das keiner haben will. Ich wähle den Jungen, den alle übersehen. Nun macht Gott das, weil er eine Vorliebe hat für die Benachteiligten und Ausgegrenzten. Ich glaube, es geht um mehr. Es geht darum, dass Gott dadurch zeigen will, was Erlösung ist und wie Erlösung funktioniert. In allen Religionen dieser Welt wird uns immer gesagt, tue das und dann. Streng dich an, bemühe dich, tue möglichst viel Gutes, tue Recht und scheue niemand und vermeide möglichst das Böse. Und dann bekommst du das Heil. Dann bist du gerettet. Und jetzt kommt das Evangelium. Und es sagt uns, Jesus sagt uns, ich erwähle das Schwache, das Hilflose. Diejenigen, die sich nicht selbst erlösen können. Oder in den Religionen ist es so, dass der Starke, der Mächtige, der physisch Starke, der psychisch Starke, der emotional Starke, derjenige, der eine gute Kindheit hatte und darum viel Moral mitbekommen hat, derjenige, der kann es schaffen. Aber bei Jesus ist es anders. Er sagt, ich bin für die da, die zugeben, dass sie schwach sind. Die zugeben, dass sie sich selbst nicht erlösen können. Ich werde sie erlösen. Nicht durch das, was sie tun, sondern durch das, was ich tue. Das ist Evangelium. Das Evangelium ist für die Schwachen, aber auch für die Herodeses dieser Welt. Das Evangelium ist für Menschen, die unterdrückt, benachteiligt, misshandelt werden. Und vielleicht bist du heute Morgen genau da und du fühlst dich genauso benachteiligt, unterdrückt, misshandelt. Und jetzt kommt die Weihnachtsfeier in der Familie und das ist Jahr für dich eine Erinnerung an deine Kindheit. Schon damals als Kind wurde ich, mein Bruder wurde immer bevorzugt, immer er. Meine Schwester wurde immer bevorzugt. Und du erinnerst dich an eine schwierige, leidvolle Kindheit. Aber jemand unter uns, da wurde am Weihnachtstag gesagt, wegen dir haben wir geheiratet. Im Streit, oder? Wenn du das so spürst, so fühlst, so ich bin nicht gewollt, Weihnachten. Jesus ist für dich. Er sieht dich. Er hat eine Vorliebe für Menschen wie dich, die psychisch angeschlagen, körperlich misshandelt worden sind, krank, arbeitslos, sich vielleicht minderwertig fühlen. Vielleicht ist es aber genau umgekehrt. Und du gehörst eher zum Herodes, weil dir so viel Macht gegeben wurde. Und du merkst, ich habe in meinem Leben schon Menschen unterdrückt, misshandelt. Bin schon über Leichen gegangen. Das Evangelium ist auch für die Menschen, die zugeben, dass sie andere unterdrückt haben, über Leichen gegangen sind. Das Evangelium ist für Menschen, die zugeben, dass sie auf Ungerechtigkeit mit Zorn reagieren. So darf man nicht mit mir umgehen. Das Evangelium ist für Menschen, die zugeben, ich bin ein Feind Gottes nach Römer 5. Weihnachten ist für alle. Für alle, die sich herunterlassen zum Kind in der Krippe. Demütig werden, ihre Verfehlungen bekennen, ihre Scham hingeben. Weihnachten ist die Botschaft, die alles auf den Kopf stellt. Egal, wer ich bin, egal, was ich getan habe, egal, wo ich herkomme oder welche dunklen Geheimnisse ich aus meiner Vergangenheit mitschleppe. Egal, ob ich mein Leben grundlegend gegen die Wand gefahren habe, total versagt habe, ich eine komplette Kehrtwende mache und durch Jesus zu Gott komme, wird Gott mich garantiert annehmen. Gott kommt in mein Leben. Der verändert von innen heraus, wirkt Friede, Freude, Liebe, Harmonie. Gott stellt alles auf den Kopf und dann wieder auf die Füße und gibt uns einen Auftrag und sagt, du bist mein Kind, ich nehme dich an und ich gebe dir einen Auftrag. Das Evangelium stellt alles auf den Kopf und wieder auf die Füße. Das ist die Weihnachtsbotschaft. So, und in diesem Sinn wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten, perfekte Weihnachten. Und auch wenn es vielleicht nicht ganz so perfekt wird, gestern schon nicht, heute Nachmittag wieder nicht, dann erinnert euch daran, Gott ist ins Unperfekte gekommen, um es perfekt zu machen. Gott bewirkt Erneuerung durch Umkehrung. Eine Umkehrung, die Umkehrung bewirkt. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott stellt alles auf den Kopf und vom Kopf wieder auf die Füße. Bete. Jesus, ich danke dir für diese Weihnachtsbotschaft, die so realistisch ist. Und wir spüren an Weihnachten besonders, dass Realität und Sehnsucht oft miteinander im Streit stehen. Ich danke dir, Jesus, dass du in diese dunkle Welt bist gekommen bist, um Licht zu bringen. Danke, dass du arm wurdest, damit wir reich werden dürfen. Danke, dass du auf deine Macht verzichtet hast, um uns Autorität anzuvertrauen. Und ich bitte dich jetzt für Menschen, die sich auch so fühlen, so benachteiligt, misshandelt vielleicht worden sind, ist es, dass du mit deiner Weihnachtsbotschaft kommst, und jetzt gerade in diesem Moment sagst, und ich sehe dich und deine Situation und ich liebe dich. Ich habe den Himmel verlassen für dich. Und Jesus, du siehst auch diejenigen, die Macht haben, die Macht möglicherweise schon missbraucht haben auch. Danke, Jesus, dass wir bei dir Vergebung bekommen dürfen, immer und immer wieder. Du vergibst und erneuerst. Ich danke dir für diese wunderbare Weihnachtsbotschaft, die alles auf den Kopf stellt. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns wieder auf die Füße stellst und uns einen neuen Auftrag gibst. Und so bitte ich dich für nächstes Jahr, dass wir als Gemeinde diese Botschaft weitergeben. Und auch jetzt in dieser Weihnachtszeit von dieser Botschaft Zeugnis geben können. So bitte ich dich besonders für diese Familienfeiern, die anstehen, dass du uns hilfst, Licht in unsere Familien zu bringen. Amen.